Liebe Heldinnen und Helden da draußen in unseren Kitas, ich bin sehr dankbar und sehr glücklich über meinen heutigen Gast. Das ist, ja, wie darf ich das formulieren? Mit allem größten Respekt, es ist jemand, der Rang und Namen hat in puncto Kinderschutz und Schutzkonzepte. Ich bin mir fast sicher, ihr erkennt das Gesicht und spätestens bei dem Namen wisst ihr, ach guck mal, das ist doch der Mann, der Mensch rund um das Thema Kinderschutz und Schutzkonzepte in den Kitas. Und ich will gar nicht so viele Worte verlieren. An der Stelle möchte ich sagen, Herr Maywald, wunderschön, dass Sie heute da sind, dass Sie gemeinsam mit mir in den Austausch gehen. Vielleicht wollen Sie ganz kurz noch mal etwas zu Ihrer Person sagen, für die wenigen, die Sie noch nicht kennen.
Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Und Jörg Maywald ist mein Name. Ich habe viele Jahre mit Kindern gearbeitet. Vor allem zwei sehr wichtige Stationen gab es in der Kriseneinrichtung des Berliner Kinderschutzzentrums, also Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch, und zwar direkt mit den Kindern dort, aber darüber natürlich auch mit den Eltern und Familien und auch Kinder- und Jugendpsychiatrie in Frankreich in diesem Falle, also mit sehr, sehr belasteten Kindern, wo ich eine Wohngruppe geleitet habe. Aber jetzt auch seit vielen Jahren nicht mehr direkt im Feld, sondern Aus- und Fortbildung. Ich arbeite auch mit Studierenden an der Fachhochschule Potsdam. Kinderrechte und Kinderschutz sind dort die Themen. Aber ganz vor allem bin ich freiberuflich unterwegs, sehe sehr häufig Kitas von innen. Und ja, insoweit ist mir auch die Praxis heute noch ganz gut vertraut.
Sehr schön. Was Sie natürlich auch unterschlagen haben und deswegen für euch da draußen nochmal den Hinweis. Herr Maywald hat ganz großartige Bücher geschrieben und Kartensets entwickelt, auch mit anderen Autorinnen und Autoren rund um das Thema Kinderschutz oder auch Schutzkonzepte entwickeln. Von daher schaut unbedingt auch nochmal bei den Verlagen vorbei, unter anderem Don Bosco zum Beispiel, wo Sie Sachen veröffentlicht haben. Da könnt ihr dann die Materialien vom Herrn Professor Dr. Maywald unmittelbar auch kaufen. Herr Maywald, ich würde gerne mit Ihnen wir fangen mal gar nicht am Anfang an, also wie entsteht ein Schutzkonzept, wie beginnt der Kinderschutz, sondern wir gehen jetzt mal in unserem Gespräch davon aus, dass eine Kita bereits ein Schutzkonzept hat. Vielleicht aus der Not heraus. Sie haben das ja mitbekommen, das ist eine Riesenwelle gewesen. Alle haben schnell ein Schutzkonzept geschrieben, haben überall mal ein bisschen abgeschrieben, haben sich Experten reingeholt. Hauptsache, das Schutzkonzept ist verschriftlicht. Aber das ist ja nur der erste Schritt, dass wir ein verschriftliches Schutzkonzept haben. Was begegnet Ihnen denn im Alltag im Hinblick auf die Herausforderung der Umsetzung?
Ja, das, Sie haben natürlich völlig recht, dass es nicht um ein Konzept allein gehen darf, sondern ich habe mir angewöhnt, vor allem von Schutzprozessen zu sprechen. Das heißt, es geht eben nicht um eine einmalige Handlung. Jetzt haben wir es, rechter Ordner, dritter von links oben in der Ablage. Das wäre natürlich nicht im Sinne eines solchen Konzeptes, das ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern es muss natürlich lebendig gehalten werden und übrigens auch abgedatet werden. Also wir haben heute Themen, die wir vor 5 Jahren noch nicht gehabt haben, und in 5 Jahren werden wir wieder uns weiterentwickelt haben. Auch der Kinderschutz ist sehr dynamisch sich entwickelnd. Insofern ist es natürlich entscheidend, dass ein solches Konzept nicht nur vorhanden ist, sondern ein zweiter Schritt wäre ja, dass es alle kennen, was auch keineswegs immer der Fall ist. Auch in den Bewerbungsgesprächen sollte darauf hingewiesen werden und es sollte den neuen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Und es muss abgedatet werden. Und natürlich auch dann, wenn es Fragen gibt, wo es vielleicht Uneinigkeit im Team auch gibt. Kollegin A sagt, das mache ich seit 10 Jahren so. Wo ist das Problem? Und Kollegin B oder Kollege B sagt, nee, finde ich nicht in Ordnung. Und da ist ein solches Schutzkonzept enorm wichtig, auch als neutrale fachliche Referenz, dass Sie eben sagen können, Moment mal, nicht du so, ich anders, sondern das haben wir gemeinsam erarbeitet, da steht es. Und das muss nach meiner Auffassung auch sehr konkret sein, ein solches Konzept. Nicht nur wir verpflichten uns, Kinder ohne Gewalt großzuziehen, das kann man leicht sagen, aber ist ja nicht sehr aussagekräftig, sondern es muss sehr konkret auf die Schlüsselsituation, Mahlzeiten, Pflegesituation, Schlaf- und Ruhesituation, vieles andere, was in der Kita eben so den Alltag ausmacht. Und da würde ich den Riesenvorteil eines Schutzkonzeptes sehen, dass es eben gerade in Konfliktfragen eine neutrale fachliche Referenz hat und wir darauf verweisen können. Und wenn ich hier noch etwas hinzufügen darf, das wäre jetzt so der fachliche Nutzen eines Schutzkonzepts. Aber ich glaube, wir haben auch einen fachpolitischen Nutzen dieser Schutzkonzepte. Es ist eine Riesenchance für Pädagogik, sich nämlich zu professionalisieren. Und das, was wir in anderen Berufen schon lange haben, also nehmen wir mal die Medizin. Dort heißt es Leitlinienorientierung. Das heißt, wenn wir zu einer Ärztin gehen oder zu einem Arzt, dann gehen wir davon aus, dass dort nicht irgendwie behandelt wird und Ärztin A völlig anders als Arzt B, sondern dass dort in der Medizin heißt das leitlinienorientiert gearbeitet, also nach bester wissenschaftlicher Evidenz und Best Practice. Und wir können sogar klagen, wenn sich da jemand nicht fachgerecht verhalten hat. In der Pädagogik würde ich sagen, hinken wir da noch ein bisschen hinterher. Wir nennen es nicht Leitlinienorientieren, wir nennen es Fachstandards oder Verhaltenskodex oder wie auch immer dann die Begriffe dafür sind. Aber ich glaube, es täte unserem Berufsstand sehr, sehr gut. Es würde zu einer Aufwertung, auch gesellschaftlichen Aufwertung der Pädagogik führen. Insofern, Schutzkonzepte sind keine lästige Pflicht, sondern eine Riesenchance, uns zu professionalisieren.
Jetzt haben Sie weit ausgeholt, großartig. Dann können wir mal in dieses Feld reingehen. Ich fange mal von vorne an. Sie haben gesagt, ein Schutzkonzept muss auch geupdatet werden. Das heißt, es orientiert sich, und jetzt mache ich das in meinen Worten, so ein Stück weit auch an der gesellschaftlichen, aber auch an der politischen Entwicklung, und in der befinden wir uns ja gerade. Heißt das, dass Sie ein Befürworter dessen sind, dass wir uns auch gucken, okay, wie sieht denn die Lage auch im Land aus, ne? Was Migration zum Beispiel angeht? Also wie können wir Menschen unterstützen? Was für eine Art von Unterstützung brauchen die Menschen? Mit welchen Herausforderungen, wohlmöglich auch mit welchen psychischen Herausforderungen kommen da Familien mit ihren Kindern? Bedeutet das, wir müssen Schutzkonzepte auch an der gesellschaftlichen oder auch an der politischen Entwicklung unseres Landes orientieren?
Ja, selbstverständlich. Ich kann es mal sehr konkret machen, vielleicht an ein, zwei Beispielen.
Gerne.
Sie haben gerade schon Migration, gesellschaftliche Vielfalt angesprochen. Ich hatte folgendes Beispiel, was ich jetzt natürlich in einer anonymisierten Form darstelle. In einer Kita gab es eine alleinerziehende Mutter, Reichsbürgerin. Hardcore, nicht ein bisschen Reichsbürgerin, sondern fest überzeugt von der Reichsbürger-Ideologie. Kind in der Kita. Und die Kita hatte hier ja eigentlich zwei Herausforderungen zu bestehen. Zum einen, das Kind kann nichts dafür, dass es eine Mutter hat, die so seltsame Auffassungen hat in politischer Hinsicht. Das heißt Diskriminierungsschutz. Das heißt, dass das Kind, das steht übrigens explizit in Artikel 2 der UN-Kinderrechtskonvention, dass die politische Überzeugung von Eltern kein Grund für eine Benachteiligung sein darf. Das Kind kann nichts dafür. Das heißt, es war die erste Herausforderung. Andererseits, und das zeigt, wie vielfältig Kinderschutz sein kann, musste auch geschaut werden, wo wird diese massive ideologische Indoktrination des Kindes so massiv, dass es um eine Kindeswohlgefährdung geht und das Kind vor der eigenen Mutter geschützt werden muss. Und es gab tatsächlich einen solchen Kipppunkt, als nämlich das Kind altersbezogen in die Schule wechseln sollte. Es war schlichtweg 6 Jahre alt geworden. Und die Mutter sich weigerte, das Kind auf eine öffentlich demokratisch kontrollierte Schule zu geben. Es sollte durch Reichsbürger im Homeoffice unterrichtet werden. Absolutes No-Go. Und da tatsächlich war die Frage, ob dieses Kind vor der eigenen Mutter geschützt werden muss, also ob hier in Elternrechte eingegriffen werden muss, weil ein Kind hat ein Recht, auf einen Schulbesuch, außerhalb des engen Kreises der Familie. Und wenn wir es jetzt mal auf eine allgemeine Ebene heben, dann würde ich sagen, gehört zu einem modernen Schutzkonzept auch der Diskriminierungsschutz und nicht nur der Gewaltschutz. Und das wäre ja schon eine Weiterentwicklung des Kinderschutzes. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, auch nicht erfunden. Wir haben heute zunehmend, und ich bin sicher, in den nächsten Jahren wird uns das noch deutlich verstärkt als Thema begleiten. Kinder, die mit Smartwatches in die Kita kommen. Das heißt, mit diesen berühmten intelligenten Uhren. Und die Bedeutung ist ja, dass Eltern ihr Kind zum einen auf 5 Meter genau orten können, damit auch die Fachkräfte kontrollieren können. Sie können Gesundheitsdaten abrufen beim Kind, Herzfrequenz und viele andere Dinge. Und die Frage ist ja, haben Eltern ein Recht, ihr Kind so umfassend auch während der Kita-Zeit zu kontrollieren. Und der nächste Step ist Kameraüberwachung. Wollen Fachkräfte, dass Eltern sie während ihrer Dienstzeiten Kamera überwachen? Das sind total spannende Fragen. Ich bin übrigens der Meinung, dass das nicht so einfach möglich ist, dass elterliche Kontrolle begründungspflichtig ist. Und wenn Eltern ihr Kind in die Kita geben, dann sie davon ausgehen müssen, dass dort ausgebildete Fachkräfte tätig sind, die das Wohl ihres Kindes umfassend im Blick haben. Und die sind nicht berechtigt, ihr Kind ohne Begründung zu tracken. Auch das ist ein Thema des Kinderschutzes. Hier würde es um den Privatsphäreschutz des Kindes gehen. Und vielleicht, um das noch ein bisschen zu konkretisieren, es kann Ausnahmen geben. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit ein Kind mit Diabetes. Und da war die Smartwatch tatsächlich wichtig, damit die Eltern den Blutzuckerspiegel im Blick haben. Aber das ist dann ja eine gute Begründung. Und vor allem auch das Kind muss wissen, dass es mit dieser Smartwatch eben in der Kita-Zeit gut beraten ist, weil es eben hier auch gesundheitliche Risiken gibt. Aber nicht einfach sind Eltern berechtigt, ihr Kind zu überwachen. Und das sind ja alles total spannende Fragen des Kinderschutzes. Und sie zeigen eben, dass es in einem sich weiterentwickelnden Kinderschutzverständnis und auch in eben veränderten gesellschaftlichen Bedingungen es ganz neue Themen des Kinderschutzes gibt und geben wird.
Auch hier, Sie haben die Komplexität und die verschiedenen Dimensionen hervorragend an Beispielen nochmal gezeigt und deswegen bin ich da ganz bei Ihnen. Kinderschutz oder Hauptschutz ist so viel größer als das, was wir, glaube ich, manchmal nur im Alltag so vor Augen haben. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal auf die Situation der Kita-Fachkräfte eingehen, die Sie eben auch benannt haben. Ich glaube nämlich oder ich bin davon überzeugt, dass wir in einem Dilemma stecken. Und ich hätte gerne mal gewusst, wie Sie als Experte mit diesem Dilemma umgehen oder ob das für Sie überhaupt ein Dilemma ist oder ob Sie dieses Wort gar nicht verwenden würden an der Stelle. Also wir haben Kita-Fachkräfte, die wollen schützen, die wollen Beschützerin sein, die wollen Beschützer sein. Jetzt ist es aber auch so, Schutz hat ja auch was mit Risikobereitschaft zu tun. Also nicht nur mit Fachwissen, was muss ich schützen, sondern auch wie möchte ich, wie darf, wie kann ich schützen? Bin ich mutig genug? Erlaubt mir meine Biografie, erlauben mir meine Gefühle, meine Bedürfnisse in dem Moment schützen zu wollen und schützen zu können. Ich mache Ihnen ein Beispiel und dann dürfen Sie es gerne mal kommentieren, wie Sie es so in der Praxis erleben. Wir haben eine Kita-Fachkraft, die möchte gerne die Kinder schützen, auch die Kinderrechte. Das ist zum Beispiel das Recht auf Gesundheit und Sicherheit. Und dann kommt eine Mutter mit einem kranken Kind oder ein Vater mit einem kranken Kind und die Kollegin ist aber jemand, der, sie braucht viel Harmonie, sie möchte Konflikte vermeiden, sie hat Angst davor, dass das eskaliert. Ergo nimmt sie das kranke Kind an, obwohl sie weiß, dass sie damit gegen den Schutz der Kinder und aller anderen in der Kita verstößt. Ne? Weil jetzt haben wir natürlich ein Risiko, dass sich alle anderen an diesem einen kranken Kind anstecken. Und die Kollegin nimmt dieses Kind an, weil sie Angst hat, mit der Mutter in den Austausch zu gehen, weil sie wohlmöglich glaubt, die Mutter wird eskalieren. Und die Kollegin hat aufgrund vielleicht ihrer Biografie oder ihrer Personality einfach noch nicht die Kraft, die Souveränität, die Überzeugung, mit diesen Konflikten umgehen zu können. Das ist für mich ein Dilemma. Also Menschen, die schützen wollen, aber die aufgrund von unterschiedlichen Herausforderungen nicht in der Lage sind zu schützen. Wie begegnet Ihnen das im Alltag und wie stehen Sie dazu?
Also ich kann es zunächst mal sehr gut nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Es hängt auch damit zu tun, zusammen, dass gerade im Bereich der Arbeit mit Kindern ein starkes Harmoniebedürfnis vorhanden ist. Und ich würde sagen, dass für eine qualitativ gute Arbeit auch Konfliktfähigkeit notwendig ist, was aber natürlich leichter gesagt als getan ist, das weiß ich auch. Deswegen haben Sie ja dieses Beispiel auch genannt. Aber ganz grundsätzlich müssen wir auch konfliktfähig sein, sowohl Kindern gegenüber als natürlich auch Eltern gegenüber, und zwar in einer Weise, die respektvoll einen solchen Konflikt angeht, aber eben ohne zu banalisieren, ohne zu dramatisieren, auch ohne zu beschuldigen, einfach die Dinge in der Sache benennt. Und in diesem Falle würde es ja darum gehen, dass es für das Kind nicht günstig ist, als krankes Kind in der Kita betreut zu werden. Da haben wir übrigens gute Forschung, auch Liselotte Arnert. Wenn ein Kind Stress hat, und Krankheit ist Stress, wenn es 38,3 oder noch höher Temperatur beispielsweise hat, das ist Stress für ein Kind. Und wir wissen aus der Wissenschaft, dass Kinder dann wirklich einen Elternteil benötigen, selbst die beste Fachkraft der Welt. Auch eine gute Krankenschwester und ein Krankenpfleger kann die Eltern hier nicht ersetzen. Es sei denn, das Kind braucht medizinische Hilfe, dann muss es ins Krankenhaus. Aber ich bin ein heftiger Gegner, Kinder zu Krankenstationen, Kitas zu Krankenstationen auszubauen. Die Wirtschaft würde übrigens jubeln. Wir hätten viele Eltern, die sich nicht mehr krank melden würden. Und rein volkswirtschaftlich wäre das sogar relativ preiswert. Wir würden einen Raum in der Kita einrichten, der ist abgetrennt von den übrigen Räumen. Wir stellen eine Krankenschwester ein und könnten dann eben Kinder bis zur Krankenhausreife sozusagen auch in der Kita betreuen. Ich bin ein heftiger Gegner, weil es eben hier die Eltern benötigt. Können wir auch forschungsbezogen sehr gut darstellen. Aber das bedeutet eben auch mal Eltern gegenüber diese Position deutlich zu machen, auch in einem möglichen Konflikt, dass ein krankes Kind wirklich auf die Eltern angewiesen ist. Mal ganz abgesehen davon, dass ja auch andere Kinder hier sich anstecken können. Das ist ja auch nochmal ein Risiko, was mit Kinderschutz zu tun hat. Aber Sie haben jetzt das Dilemma angesprochen. Ich würde es mal so ausdrücken. Zum einen bedeutet es selbstverständlich auch in der eigenen Fachlichkeit immer wieder arbeiten zu müssen. Also auch, wieso bin ich eigentlich so konfliktscheu oder tue mich schwer, auch mal klare Worte zu formulieren in einer respektvollen Art und Weise. Das ist die persönliche Ebene oder ich würde mal sagen, fachlich-persönliche Ebene. Stichwort Selbstreflexion und persönliche Weiterentwicklung natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ich würde einen anderen Punkt noch herausstreichen, der für mich nämlich auch mit den Schutzkonzepten zusammenhängt. Und zwar darf es, finde ich, auch nicht nur eine Frage persönlichen Mutes sein, sondern es muss auch sachlich auf entsprechende Fachpositionen bezogen sein. Und da kommt wieder ein Schutzkonzept ins Spiel. Das heißt, es ist, glaube ich, sehr wichtig für eine Fachkraft, nicht nur ich finde, dass ihr Kind jetzt nicht in die Kita sollte, sondern dass es eine ausgearbeitete, gut begründete Fachposition ist, die eben auch, sei es im Konzept der Kita oder auch in einem Schutzkonzept, fachlich unterlegt und mit klaren Fachstandards auch versehen ist. Und im Konfliktfalle hat das nämlich auch den großen Vorteil, dass diese Fachkraft nicht alleine steht. Sie
Ah,
kann
Sie
auf
haben also
einem
zwei Positionen, einmal die Fachkraft und ihr Selbstbewusstsein,
Genau.
ihre Selbstsicherheit, aber auch das System des
Ja.
Schutzes, das als Instrument und als Leitlinie oder wie auch immer man das nennen möchte, hinter mir
Genau.
steht und dadurch mich ja auch nochmal stärkt.
Genau, es ist nicht nur meine persönliche Auffassung oder persönlich-fachliche Auffassung, sondern es ist eben auch einem Fachstandard entsprechend, den wir gemeinsam erarbeitet haben oder der für uns von den Kinderrechten sich automatisch ableitet, wie auch immer dann die Sache gelegen ist. Und da hat es auch den großen Vorteil, wenn ich mich persönlich vielleicht einem Konflikt nicht gewachsen fühle, dann auch ganz einfach eine Kollegin, einen Kollegen oder auch die Leitung zu bitten, mich hier zu unterstützen. Es ist ja nicht nur eine persönliche Frage, sondern hier geht es ja um das Wohl eines Kindes. Und da muss natürlich auch ein ganzes Team und das ganze System Kita sich auf bestimmte Grundpositionen verständigen.
Sehen Sie eigentlich einen Konflikt zwischen den sehr schwierigen Arbeits- und Rahmenbedingungen, die die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sehr belasten, und der Umsetzung von Schutz? Und ich brauche ja, bitte korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders sehen, ich brauche ja, um beschützen zu können, auch Kraft und Energie, natürlich auch Wissen und auch Erfahrungswerte und eine gewisse Personality, also eine Kompetenz auf persönlicher Ebene. Aber ich brauche natürlich auch eine Arbeitsatmosphäre, die mich nicht noch zusätzlich belastet. Erleben Sie das in der Praxis, dass wir bedauerlicherweise manchmal gar nicht so gut schützen können, wie wir schützen wollen, weil die Belastungen durch die Arbeits- und Rahmenbedingungen doch sehr hoch sind?
Ja, natürlich, das ist ja das große Thema auch. Wir haben ein erschöpftes Kita-System, das wissen wir alle. Wir haben chronische Unterfinanzierung in vielen Bereichen. Und auch ich bin jemand, der, wo immer es möglich ist, sich für verbesserte Rahmenbedingungen auch auf politischer Ebene einsetzt. Das ist ein Riesenthema und es hat natürlich auch Einfluss auf die Pädagogik im Alltag, auch auf den Kinderschutz und da gibt es selbstverständlich enge Zusammenhänge. Wobei wir aufpassen müssen, wir dürfen auch auch nicht alles auf die Arbeitsbedingungen schieben. Es ist ein komplexer Zusammenhang zwischen dem, was man Verhalten nennen kann, also Verhalten von Fachkräften, und Verhältnissen, also den Arbeitsbedingungen.
Ja.
Das heißt, man muss es auch kritisch sehen. Wir haben auch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen, nehmen Sie die BIKA-Studie, die herausgefunden hat, dass es eben nur einen teilweisen Zusammenhang den Arbeitsbedingungen, zu den strukturellen Voraussetzungen gibt, wenn es um Fehlverhalten geht. Also ich will es mal zuspitzen, mal angenommen, wir würden einen Geldsegen bekommen. Die Politik würde uns doppelt so viel Personal im Ablauf von 6 Monaten geben, dann hätten wir nicht automatisch doppelt so gute Qualität in 12 Monaten. Das ist ein Fehlschluss. Also es gibt Zusammenhänge. Vielleicht hier die Nubeck-Studie sei angefügt. Die ist ein bisschen älter jetzt schon, ungefähr 10 Jahre, aber sie ist sehr gut abgesichert. Und die Nubeck-Studie hat einen Zusammenhang von Strukturqualität und Prozessqualität von ungefähr 30% gefunden. Das heißt, wenn wir bessere Strukturen, mehr Personal, kleinere Gruppen, bessere Räumlichkeiten hätten, dann hätte dies ungefähr 30% Einfluss auf die Prozessqualität, also das, was mit den Kindern passiert. Aber das bedeutet umgekehrt auch 70% nicht. Das heißt, wir haben auch heute schon, wir haben sehr schlecht ausgestattete Einrichtungen. Also gehen Sie mal nach Mecklenburg-Vorpommern, ein grottenschlechter Personalschlüssel im Vergleich zu Hamburg, nicht so weit weg, wo es relativ gut Ausstattung gibt. Und es gibt auch in Mecklenburg-Vorpommern sehr schlecht ausgestattete Einrichtungen mit hervorragender Qualität, wo wir uns fragen, wie schaffen die das, unter so ungünstigen Bedingungen so gute Qualität mit den Kindern zu erreichen? Und umgekehrt gibt es relativ gut ausgestattete Einrichtungen mit eben sehr schlechter Qualität. Bitte, das darf jetzt nun wieder nicht so verwendet werden. Es ist egal, wie die Rahmenbedingungen sind. Die Qualität hängt von anderen Faktoren. So stimmt es ja auch wieder nicht. Es gibt einen komplexen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ebenen, Struktur und Verhalten oder Prozesse. Aber wir müssen in beide Richtungen denken. Wir müssen sowohl an den Verhaltensweisen arbeiten und da vielleicht auch gleich mal gesagt, das Ideal einer gewaltfreien Erziehung ist unerreichbar. Das wird niemals 100%, auch von mir übrigens nicht, als ich noch mit Kindern tätig war, ist es auch niemals 100% erreicht worden. Aber was ich von Profis erwarte, ist, dass sie sich mit Fehlverhalten auseinandersetzen, dass sie es nicht unter den Teppich kehren und dass sie einfach immer besser werden. Und das ist die eine Ebene, also die Verhaltensebene. Und die andere Ebene, ich bin sehr der Meinung, dass wo immer sie es können, Fachkräfte sich auch politisch engagieren sollten und sich eben für verbesserte Strukturen und Rahmenbedingungen einsetzen sollten, auch mit den Verbänden in diesen Bereichen. Ich glaube, wir können es nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen an beiden Ecken aktiv werden.
Ja, ich danke Ihnen gerade wirklich von Herzen, dass Sie das sagen. Ich sehe es nämlich ganz genauso. Wir haben diese Herausforderungen, und Sie haben das schön mit dem Beispiel mit dem Geldsegen beschrieben. Das eine sind sicherlich, die Rahmenbedingungen tragen sicherlich einen Teil dazu bei, wie gut unsere pädagogische Arbeit ist oder eben halt die Fähigkeit beschützen zu können. Das andere ist aber auch eine persönliche Einstellung. Das ist aber auch vielleicht manchmal eine Arbeitsorganisation oder wie Sie eben auch gesagt haben, das ist ein gutes System, das man im Hintergrund hat, das hervorragend oder sehr gut läuft, hervorragend eher weniger dann, aber sehr gut läuft und mich oder uns dann auch entlastet und beschützt. Ich würde gerne noch mal zum Thema Verantwortung kommen. Das haben Sie ganz kurz aufploppen lassen und ich dachte auch hier arbeite ich mal mit einem provokanten Beispiel, damit wir was haben oder damit Sie etwas haben, womit Sie sich mal verbinden können. Nämlich die Frage, wie weit darf ich als Beschützer, als Beschützerin gehen? Wo beginnt meine Pflicht? Wo endet die aber auch? Oder wo erfahre ich Grenzen? Nehmen wir mal Bring- und Abholsituation. Eltern bringen ihre Kinder oder holen sie ab? Eltern bringen ein Kind in einem Auto, geschlossen, Fenster sind zu, während der Vater die Mutter raucht, das Kind sitzt hinten drin, das Kind kommt schon komplett benebelt in die Kita. Oder ein Vater, eine Mutter holt das Kind ab und ist sehr ruppig, sehr laut, sehr intensiv. Die Kollegin hält sich raus, weil sie, Achtung, jetzt kommt die Provokation, weil sie sich sagt, in der Bring- und Abholsituation habe ich keinen Auftrag. Da mische ich mich nicht ein, da überschreite ich womöglich ja auch persönliche, private Grenzen. Wie sehen Sie das, diesen Spagat zwischen wie weit darf ich als Beschützer, als Beschützerin gehen? Wann überschreite ich wohlmöglich Grenzen oder muss ich die halt überschreiten, weil ich immer Beschützer oder Beschützerin bin? Oder hört mein Beschützerdasein nach 16 Uhr auf oder in der Bring- und Abholzeit endet das Beschützen? Wissen Sie, was ich meine?
Ja, ich glaube schon. Das ist übrigens auch eine wichtige rechtliche Frage, die Sie ansprechen. Ich will es mal zuspitzen. Eltern nach unserem Grundgesetz und übrigens auch nach der UN-Kinderrechtskonvention können sehr viel Blödsinn machen mit ihrem Kind, ohne dass wir berechtigt sind, gegen den Willen der Eltern hier einzugreifen. Also wir haben einen weitgehenden Vorrang der elterlichen Verantwortung vor staatlicher Verantwortung bis zu einer sehr hohen Grenze, nämlich Kindeswohlgefährdung. Und alles, was darunter liegt, und dazu gehört auch noch, wir haben ja noch kein Gesetz, was das verbietet, das Rauchen im Auto, wenn ein Kind hinten drin sitzt. Das ist elterliche Entscheidung und wir haben kein Recht, gegen den Willen der Eltern hier tätig zu werden. Das ist die eine Seite. Oder vielleicht, um es mal in Worten des Bundesverfassungsgerichts auszudrücken, Karlsruhe hat in mehreren Entscheidungen Kinder betreffend immer wieder betont, Kinder in Deutschland haben kein Recht auf bestmögliche oder gar optimale Erziehung, sondern nur auf die Erziehung, die die Eltern nach Lage der Dinge eben geben können, auch unterdurchschnittliche Eltern. Selbst ab und zu Anbrüllen eines Kindes, selbst ein Klaps auf den Po, der natürlich keine gewaltfreie Erziehung ist, noch keine Kindeswohlgefährdung. Sie würden kein Familiengericht in Deutschland finden, was, wenn ab und zu gebrüllt wird oder mal ein Kind ab und zu, wenn das natürlich nur, dann kann es Misshandlung sein, aber ab und zu mal ein Klaps auf den Po, es wäre keine gewaltfreie Erziehung, aber es wäre keine Kindeswohlgefährdung.
Sinn.
Das heißt, Eltern haben weitgehende Freiheiten bis zu einer sehr hohen Grenze. Übrigens, um es hier auch zu ergänzen, Fachkräfte haben nicht diese weiten Freiheiten. Wenn eine Fachkraft ein Kind anbrüllt, dann ist das anders zu bewerten. Übrigens auch rechtlich. Da ist nämlich die Eingriffsschwelle nicht Kindeswohlgefährdung bei den Fachkräften, sondern, so steht es in Paragraph 47 SGB 8, Kindeswohlbeeinträchtigung. Also eine viel niedrigere Schwelle. Fachkräfte sind Profis, die müssen mehr können als durchschnittliche Eltern. Jetzt aber nochmal zu Ihrem Beispiel, wenn Sie mitbekommen, dass da, und zwar außerhalb der Kita, ein Kind nach Rauch riecht und Sie sicher sein können, dass es daran liegt, dass das Kind gerade im Auto gesessen hat. Was ich ja zunächst mal nur gesagt habe, ist, dass sie gegen den Willen der Eltern nichts machen können. Ich finde übrigens auch aus gutem Grund, ich bin kein Anhänger einer Staatserziehung. Das wäre nämlich die Alternative, wenn wir die Eingriffsschwelle viel niedriger hängen würden. Wir hätten 30% der Kinder in Heimen, was auch nicht im besten Interesse der Kinder wäre. Das heißt, die Belastungen einer niedrigeren Eingriffsschwelle wären für die Kinder enorm. Und in der Abwägung ist es, glaube ich, für ein Kind besser auch unterdurchschnittliches Elternverhalten hinzunehmen, als eben von den Eltern getrennt zu werden. Das muss man ja auch immer in der Alternative dann sehen. Also ich bin auch kein Anhänger von Staatserziehung. Das hatten wir in Deutschland schon zweimal und haben nicht gute Erfahrung damit gemacht. Aber jetzt zu der positiven Möglichkeit der Beeinflussung, dass sie nichts gegen den Willen der Eltern hier in solchen Fällen machen können, heißt ja nicht, dass sie nichts machen können. Sie haben das ganze weite Feld, das ins Gespräch kommen, des Überzeugens, des auf Unterstützung hinweisens, beratend,
Aufklärung.
Hilfe und so weiter. Das ist natürlich unbenommen und da haben wir ja auch eine Riesenaufgabe. Und da würde ich sagen, ist auch noch vieles nicht eingelöst. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass es kindgerecht ist zu sagen, na, also Moment mal, das ist außerhalb der Kita, damit habe ich nichts zu tun, das geht mich nichts an und damit spreche ich es auch gar nicht an. Das fände ich nicht gut. Ich finde, im Sinne einer guten Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern würde ich auch Informationen, die können Sie ja nicht ausblenden. Sie haben das nun mal gerochen oder von anderen berichtet bekommen. Ich würde jetzt nicht zum Auto hinrennen und außerhalb der Kita und die Eltern hier klein machen. Das ist keine gute Unterstützung, aber ich würde natürlich bei einer nächsten Gelegenheit, jetzt kommt es drauf an, ist es ein Tür- und Angelgespräch, soll es ins nächste Entwicklungsgespräch, in dramatischen Fällen vielleicht sogar auch ein extra anberaumtes Gespräch. Das hängt jetzt von der Fallkonstellation ab, aber ich würde die Eltern darauf ansprechen. Und zwar eben nicht in einem anherrschenden Ton oder von oben herab, sondern einfach, dass sie sich Sorgen machen und befürchten, dass ihr Kind Nachteile erleiden könnte. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie offen die Eltern sind hier für eine solche Thematik. Aber meistens bekommen wir die Eltern, wenn wir jetzt nicht die Eltern kritisieren, ihre Lebensweise, warum rauchen sie immer noch, sondern wenn sie darauf abstellen, dass sie einfach sich Sorgen machen, dass das Kind Nachteile erleidet, vielleicht gesundheitliche Nachteile oder auch Nachteile, dass es vielleicht ausgegrenzt wird, dass andere Eltern dieses Kind nicht mehr zum Geburtstag einladen. und ihnen sehr daran liegt, dass jedes Kind gleiche Chancen hat, da erreichen sie die Eltern am ehesten. Ob das dann dazu führt, dass sie nicht mehr rauchen, wenn ihr Kind im Auto sitzt oder wenigstens andere Unterstützung hier die Eltern bereits in den Anspruch sind, das weiß ich natürlich nicht. Wie gesagt, gegen den Willen der Eltern würden sie noch bisher nichts machen können. Ich sage noch, weil es eine sehr starke Forderung der Kinderärzte in Deutschland ist und Kinderärzte in der entsprechenden Verbände, das Rauchen, das Passivrauchen, wenn Kinder im Auto sind, zu verbieten. Aber noch haben wir es nicht.
Wahnsinn. Ich bin Ihnen schon so dankbar für die ganzen sehr hilfreichen Informationen und auch die Dimensionen, die Sie reinbringen, die wir unbedingt bedenken und beachten müssen, vor allen Dingen, wenn wir dann Entscheidungen treffen. Das ist ja ganz wichtig, dass wir sie nicht aus dem Affekt heraus treffen oder aus dem Bauch heraus, sondern dass wir ein Fundament an Informationen und Kompetenzen haben. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an Sie und bin gespannt. Ich habe die vorletzte, also die Frage, die jetzt kommt, die ist besonders herausfordernd und ich bin sehr dankbar, dass Sie da sind, weil das etwas ist, was mir im Kita-Alltag immer und immer wieder begegnet. Auch hier handelt es sich wohl möglich um ein moralisches Dilemma. Sie haben eben von Diskriminierung gesprochen. Wir müssen natürlich auch Kinderschutz gewährleisten im Sinne von, dass wir aufpassen, dass wir niemanden diskriminieren. Das, was wir in der Kita-Szene vorfinden, finde ich, finden wir auch in unserem Land gerade, ne? Es ist alles sehr sensibel geworden. Wir müssen sehr genau darauf achten, was wir sagen, wie wir es sagen, wann wir es sagen, wo wir es sagen, wer was sagt, damit auch keiner diskriminiert wird. Und irgendwann kommen wir in so an einen Punkt, wo wir merken, da beißt sich vielleicht der eine Wert mit dem anderen. Ich mache es konkret. Wir haben ein Kind mit besonderen Herausforderungen, einem besonderen Verhalten. Und das ist so ein besonderes Verhalten in einer Kita-Gruppe, dass eine Erzieherin sich ganz um dieses Kind kümmern müsste, damit dieses Kind womöglich sich oder anderen nicht schadet. Wir haben womöglich keine Inklusions- oder Integrationsfachkraft, weil, ne, Föderalismus, Bundesland gibt es nicht her oder es gibt gerade keine Fachkräfte, das kennen Sie alles schon, das kennt auch ihr da draußen. Also wir haben den Fall, dass wir keine besondere Fachkraft haben, sondern nur die zwei Erzieherinnen womöglich in der Gruppe. Die eine kümmert sich jetzt voll und ganz um dieses Kind, damit dieses Kind womöglich sich selbst nicht beschädigt oder andere schädigt. Und jetzt haben wir ja ein Dilemma. Jetzt wollen wir einerseits Inklusion betreiben und dieses eine Kind schützen und auch die Familie, die womöglich mit diesem Kind total überfordert ist. Wir wollen aber auch alle anderen beschützen. Aber wie geht das dann, wenn wir von einer Gruppe von 25 Kindern womöglich dann 24 Kinder haben, die nur eine Kita-Fachkraft haben, weil die andere den ganzen Tag hinter dem einen Kind hinterherrennt, um irgendwie Inklusion möglich zu machen, aber auch um diskriminierungsfrei gegenüber diesem Kind und der Familie zu sein? Ne? Merken Sie, das ist so, was wiegt jetzt höher? Jetzt mache ich es mal ganz dramatisch. Das Wohl des Einzelnen oder das Wohl der Mehrheit? Sollten dann also wie beschützen, was beschützen wir in dem Moment? Wie sollten wir damit umgehen? Vielleicht haben Sie zwei, drei hilfreiche Gedanken dazu.
Ja, ich glaube schon, wobei ich auch sagen möchte, dass ich sicherlich nicht eine fixe Lösung hier für einen solchen Konflikt habe, aber ich habe schon einige Anmerkungen dazu. Mir kommt gleich in den Sinn, das hat ja etwas mit Kindeswohl zu tun, und zwar mit dem Wohl eines einzelnen bestimmten Kindes, aber auch mit dem Wohl aller Kinder in dieser Gruppe. Und das haben Sie als Dilemma beschrieben. Und es gibt keine juristische Definition des Begriffs Kindeswohls, ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, also muss im Einzelfall jeweils entschieden werden. Aber es gibt schon in unserem beruflichen Bereich, in den Sozialwissenschaften, gibt es Versuche, den Begriff Kindeswohl auch begrifflich zu fassen. Und ich sage gleich, warum mir das bei diesem Dilemma in den Sinn kommen. Kindeswohl kann verstanden werden als die an den Grundrechten und Grundbedürfnissen von Kindern orientierte, jemals günstigste Handlungsalternative. Und daran merken Sie schon, dass es um Abwägungen geht. Jeweils günstigste. Das heißt, es gibt eigentlich keine Entscheidung oder jetzt in dem von Ihnen geschilderten Fall keine Maßnahme, die nur günstig ist, sondern es gibt immer Risiken und Nebenwirkungen. Wenn Sie sich jetzt zu sehr auf dieses einzelne Kind fokussieren, dann kommen die anderen Kinder zu kurz und umgekehrt eben würde dieses einzelne Kind nicht kindgerecht behandelt werden können, wenn Sie sagen, also das kann mich mal, wir müssen alle Kinder im Blick haben. Das wäre auch nicht günstig. Und es geht, das merken Sie ja hier schon, es geht um einen bestmöglichen Kompromiss. Und wie der dann im Einzelfall aussehen kann, das wage ich jetzt bei diesen wenigen Informationen natürlich auch nicht zu sagen. Es kann sein, dass was das Personal betrifft, auch unter Einbeziehung der Leitung und des Trägers hier nochmal das ein oder andere verändert werden muss. Es kann sein, dass es Einfluss auf die Pädagogik hat, die vielleicht angepasst werden muss. Und jetzt will ich einen Punkt ansprechen, der manchmal als Tabu gesehen wird. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass in Einzelfällen auch ein Wechsel für dieses Kind die beste Alternative sein kann. Ich behaupte das nicht und wir dürfen das nicht als Passepartout nehmen. Also raus mit dir, du gehörst hier nicht hin. Das wäre natürlich das Gegenteil von Inklusion. Insofern, das geht nicht. Aber ich finde, es darf auch kein Tabu sein, dass in Einzelfällen eine bestimmte Betreuungssituation auch für ein stark belastetes Kind nicht die beste Alternative ist. Was dann die Alternativen wären, das kann ich hier natürlich auch nicht allgemein darstellen, aber ich finde, es darf kein Tabu sein. Das muss mit dem Kind, also mit den Eltern des Kindes natürlich, das muss unter den Fachkräften auch vielleicht mit erweiterter Expertise, also dass da vielleicht auch mal ein sozialpädiatrisches Zentrum, also medizinische Expertise, auch Diagnostik wäre ja hier sehr wichtig. Wo liegen überhaupt die Probleme? Sind es Probleme, die sich auf die Konstitution des Kindes beziehen? Das gibt es ja auch. Also nehmen wir ADHS, das ist ja kein Erziehungsproblem, sondern das ist ja eine neurologische Störung eines Kindes. Oder nehmen wir Autismus-Spektrum-Störung. Es kann in der Konstitution des Kindes liegen. Es können aber auch Erziehungsprobleme sein. Es können Beziehungsprobleme sein, die ja ganz andere Ursachen dann, Entschuldigung, haben. Und je nachdem, wo hier Ursachen vorhanden sind, müssten sich natürlich auch die Handlungsmöglichkeiten dann orientieren. Vielleicht nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache selbst auch übrigens viele Fortbildungen zum Thema Verhaltensauffälligkeiten. Und aus meiner Sicht ist das ein stark zu kurz gekommenes Thema. Und ich weiß, im Feld, gerade nach Corona, gibt es sehr viele Klagen darüber, dass es zahlreiche Kinder gibt, die uns an Grenzen und darüber hinausbringen, und wir nicht mehr allen Kindern gerecht werden können. Also hier sehe ich auch ein Professionalisierungsdefizit, dass Fachkräfte bestimmte Kenntnisse, was kollegiale Fallarbeit betrifft, was das Andocken an andere Einrichtungen, also medizinische, pädagogische, auch das Jugendamt angeht, da haben wir, glaube ich, auch noch erheblichen Entwicklungsbedarf.
Ja, ich würde jetzt unglaublich gerne da noch reingehen, aber in Anbetracht unserer Zeit werde ich das Thema jetzt verlassen und zur letzten Frage gehen. Und vielleicht können wir irgendwann, wenn Sie Lust haben, nochmal einen Teil 2 machen und schauen, ob es vielleicht noch Bereiche gibt oder ob wir Bereiche angesprochen haben, die wir durchaus mal vertiefen könnten, weil das jetzt für mich sehr faszinierend war, da einfach zu hören, wie Sie drüber denken und welche Ideen Sie dazu haben. Ich merke vor allen Dingen das Thema Differenzierung und im Einzelfall, das Sie angesprochen haben. Das ist wichtig zu beachten, dass wir abwägen müssen und schauen müssen, okay, es gibt manchmal nicht den Überbau, da müssen wir jeden Fall einzeln behandeln und dafür auch gut aufgestellt sein und vor allen Dingen viel miteinander reden. Meine letzte Frage an Sie ist, und jetzt verlassen wir mal die Kita-Szene, denn ich mache mir seit 2, 3 Jahren darüber schon sehr große Gedanken und ich sehe da im Moment noch nicht den Fortschritt und hätte gerne mal von Ihnen gewusst, ob Sie da vielleicht Fortschritt sehen und ich vielleicht einfach nur nicht gut genug informiert bin. Und zwar raus aus der Kita, hinein in die Vereine. Wir haben in Deutschland so unglaublich viele Vereine und Sportverbände und. Übungsleiter, die mit Kindern arbeiten, etc. Und ich habe bisher so gut wie noch keine Vereine entdeckt, die über ein Schutzkonzept verfügen, geschweige denn, wo Übungsleiter, Trainer, Coaches, ob im Fußball, egal in welchen Sportverein, dass die Leute überhaupt wissen, was das eigentlich ist. Und da haben wir ja oft eine Person, die mit ganz vielen Kindern in einem geschlossenen Raum zum Beispiel ist. Und ich will da keine Unterstellungen machen, sondern ich möchte einfach nur Sie mal fragen als Experte auf dem Gebiet, ist das etwas, womit Sie sich auskennen oder sich auch schon beschäftigt haben, wie es um unsere Schutzkonzepte in Vereinen, Verbänden etc. aufgestellt ist?
Ja, ich weiß einiges darüber und es betrifft ja, wie Sie gerade selbst auch schon gesagt haben, alle Berufsgruppen, die mit Kindern tätig sind, übrigens auch einschließlich von Ehrenamtlichen, aber zunächst mal alle Berufsgruppen. Und das ist eben nicht nur die Pädagogik, das ist übrigens auch die Schule, das ist auch Pädagogik, aber im Sinne von Bildung. Und da haben wir andere gesetzliche Grundlagen. Es betrifft die Medizin, also nehmen Sie eine Kinderkrankenstation, wo es auch viel Fehlverhalten durch Pflegekräfte beispielsweise, auch durch Ärztinnen und Ärztinnen gibt. Es betrifft den ganzen Bereich des Sports, haben Sie auch genannt, der Kultur, also
Genau.
Theatergruppen oder Musikgruppen und im weiteren Sinne eben alles, was auch im Vereinsleben, Freizeitbereich und so weiter mit Kindern tätig ist. Wir haben leider aus meiner Sicht hier noch nicht gemeinsame Standards. Wir sind relativ gut aufgestellt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, eben mit der Verpflichtung zu Gewaltschutzkonzepten, aber auch da muss es Weiterentwicklung geben. Wir haben auf die Schulen bezogen. Schule ist Ländersache. Wir haben 16 Bundesländer mit 16 Schulgesetzen. Wir haben einige Länder, ich nenne jetzt mal Berlin, da ist tatsächlich im Schulgesetz seit jetzt 3 Jahren die Verpflichtung zu einem Schutzkonzept, aber viel weniger kontrolliert, muss man auch sagen. Also die Schulen sind wirklich noch Entwicklungsland. Wir haben im Bereich der Medizin eine Selbstverpflichtung des gemeinsamen Bundesausschusses Medizin, dass da, wo Kinder, also wo Pädiatrie stattfindet, auch Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schutzkonzepte entwickelt werden sollen. Aber es ist keine gesetzliche Verpflichtung. Wir haben, es ist nicht ganz so wüste, gerade die deutsche Sportjugend, die ist ziemlich gut drauf. Was aber, da muss man sagen, einschränkend vor allem den Schutz vor sexualisierter Gewalt, also sexuellem Missbrauch betrifft. Da sind die relativ gut schon voran, aber wir haben viele Bereiche, und da haben Sie völlig recht, wo eben noch nicht diese Entwicklungen stattgefunden haben. Und aus meiner Sicht ganz besonders wichtig wäre die Schule, weil da sind alle Kinder. Und das ist eben auch nicht nur in einigen Bundesländern zumindest auf dem Papier steht, sondern wirklich auch Praxis wird, dass alle Lehrkräfte beteiligt sind. Und das geht da schon los mit Beschwerdemöglichkeiten. Also das ist immer noch in den Schulen. Entweder es gibt sie gar nicht oder sie sind nicht bekannt. Auch die Eltern wissen oft nichts davon. Und Schule ist nochmal ein ganz besonderer Tanker und auch sehr schwer zu verändern. Da müssen wir ran. Aber Sie haben recht, letztlich alle Berufsgruppen, die natürlich mit Kindern tätig sind, sollten sich hier auf den Weg machen.
In Anbetracht unserer Ihrer Zeit möchte ich jetzt an der Stelle einfach erstmal Danke sagen, Herr Professor Dr. Maywald, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass Sie mit mir da mal in einzelne Bereiche reingegangen sind, die vielleicht nicht immer so thematisiert werden in der Öffentlichkeit. Es geht viel darum, ein Schutzkonzept zu erstellen, aber selten sehe ich mal Beiträge zum Thema, okay, wie machen wir es lebendig? Also wie setzen wir es dann um und wo sind womöglich herausfordernde Situationen, an denen wir nicht scheitern wollen in Zukunft, sondern vielleicht besser Lösungen generieren wollen. Also an der Stelle danke ich Ihnen herzlich für Ihre Informationen, für Ihre Zeit, Ihre Expertise und wünsche euch da draußen eine ganz großartige Zeit und vielleicht nochmal als Hinweis, ihr werdet hier in der Videobeschreibung auch nochmal die Kontaktdaten zu Herrn Professor Dr. Maywald finden, genauso wie die Literaturtipps. Und vielleicht werden wir im Anschluss nochmal schauen, dass wir hier die benannten Studien oder die Untersuchungen, die es zu den ein und anderen Bereichen schon gab, dass wir die vielleicht ein Stück weit verlinken, damit ihr ein Stück weit auch selber recherchieren, forschen könnt, euch updaten könnt, wie Herr Professor Dr. Maywald das zu Beginn unseres Gesprächs auch formuliert hat. Also an der Stelle noch einmal herzlichen Dank, Herr Maywald.
Vielen Dank fürs Interesse. Dankeschön.
Macht's gut da draußen. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.